Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Robert-Koch-Institut meldet heute 11.897 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 und 944 Todesfälle an und mit Covid-19 gegenüber dem Vortag. Darin dürften auch etliche Nachmeldungen aus den Feiertagen enthalten sein. Aber eins ist mehr als klar dabei: SARS-CoV-2 ist ein sehr gefährliches Virus. Wie gefährlich genau? Dieser Frage ist mein Kollege Volkert Wildermuth nachgegangen.
Als im Frühjahr die ersten Nachrichten aus China über ein neues Virus ankamen, glaubten Intensivmediziner wie Christian Karagianidis von der Lungenklinik Köln-Mehrheim, dass sie es mit einem einfachen Atemwegserreger zu tun bekommen würden. Doch als immer mehr Patienten auch in den deutschen Krankenhäusern lagen, wurde klar, SARS-CoV-2 ist ein ungewöhnliches Virus.
Wir sehen bei Covid-2 ganz häufig die Lunge als Hauptort der Erkrankung. Aber nach den ganzen Erfahrungen der letzten Monate muss man sagen, dass es eigentlich eine Systemerkrankung ist und ganz viele Organe betreffen kann.
Das Virus selbst greift verschiedene Gewebe an, zum Beispiel Nervengewebe, was die häufigen Geruchs- und Schmeckstörungen, Kopfschmerzen und auch Schwindel erklärt, zum Teil auch eine kaum zu behandelnde Übelkeit. Vor allem aber gibt es zwei Besonderheiten bei SARS-CoV-2. Das Virus führt erstens zur Bildung von Blutgerinnseln und die können an vielen Orten zu Schäden führen. In der Lunge lassen sie ganze Bereiche absterben, im Gehirn lösen sie Epilepsien und Schlaganfälle aus und auch die Niere ist häufig betroffen. Die zweite Besonderheit von SARS-CoV-2 ist die häufig überschießende Abwehrreaktion, die nicht nur das Virus, sondern auch den eigenen Körper trifft. Blutgerinnsel und das aus dem Ruder laufende Immunsystem machen die Behandlung von Covid-19 zur Herausforderung. Das beeinflusst sogar die Sterbefallstatistik in Deutschland. Im April verzeichnete Felix Zurnieden vom Statistischen Bundesamt 10% mehr Tote als im langjährigen Mittel. Im November sieht es ähnlich aus, Tendenz steigend.
Die Größenordnung der Differenz zum Durchschnitt der Vorjahre bei den Sterbefallzahlen, die wir sowohl im Frühjahr als auch jetzt gesehen haben, passt in etwa zu den gemeldeten Covid-19-Todesfällen.
Besonders dramatisch war die Übersterblichkeit in Regionen, in denen das Gesundheitssystem überwältigt wurde, wie zeitweise in New York City oder in Bergamo. Dort starben auf dem Höhepunkt der ersten Welle 6 bis 7 Mal mehr Menschen als im Durchschnitt. In dieser Phase wussten die Intensivmediziner nicht wirklich, wie sie mit Covid-19-Patienten umgehen müssen. Große Hoffnungen wurden deshalb auf neue Wirkstoffe gesetzt.
Bisher muss man aber sagen, dass es keins dieser Medikamente gibt, was die Prognose der Patienten wirklich nachhaltig deutlich verbessert,
sagt Christian Karagianidis, der als Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, kurz DIVI, einen guten Überblick hat. Nach wie vor ist die Prognose von Patienten, die eine künstliche Beatmung benötigen, eher düster. Und das gilt nicht nur für das Risiko zu versterben.
Wir sehen bei einigen beatmeten Patienten, dass die Lunge wieder vollständig normal ist. Wir haben aber auch nicht ganz wenige Patienten, die auch noch Monate nach der Behandlung im Krankenhaus unter der Erkrankung leiden und wo sich die Veränderungen in der Lunge noch nicht ganz zurückgebildet haben.
Eine tiefe Erschöpfung und Schwäche, noch Monate nach dem Ende der eigentlichen Symptome, kann auch bei relativ leichten Verläufen auftreten. Positiv ist, dass der Anteil der Patienten sinkt, die eine künstliche Beatmung benötigen. Und zwar dank ganz traditioneller Maßnahmen der Intensivmedizin. Diese Erfolge beeinflussen letztlich auch das Risiko für den Einzelnen, nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu sterben. Diese sogenannte Infektionssterblichkeit ist schwer zu ermitteln, weil es eine große Dunkelziffer gibt. An der Universität Oxford versucht der Statistiker Jason Oki, die Unsicherheiten mit Modellrechnungen in den Griff zu bekommen. Und dabei zeigt sich ein erfreulicher Trend.
Wir haben einen dramatischen Rückgang gesehen. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle starben etwa 3% der Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 angesteckt hatten. Das hat sich inzwischen halbiert. Das zeigt sich auch in den deutschen Daten. Wir sind ziemlich sicher, dass die Sterblichkeit gesunken ist. Und zwar erfreulicherweise nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei alten Menschen.
Wobei das Alter nach wie vor der entscheidende Faktor ist. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes waren in Deutschland 88% der an und mit Covid-19 Verstorbenen älter als 70 Jahre. Dabei beträgt der Anteil dieser Altersgruppe an allen Covid-19-Fällen nur 14%. Aber auch Menschen mittleren Alters sind gefährdet. Ihre Sterblichkeit aufgrund von SARS-CoV-2 liegt etwa doppelt so hoch wie das Risiko, bei einem Autounfall zu sterben, wie eine Meta-Analyse im November hervorhob. Klar ist in jedem Fall, egal welchen Vergleichsmaßstab man wählt, das neue Coronavirus ist erheblich gefährlicher als die Influenza.
Der Hauptunterschied, würde ich sagen, zwischen Influenza und Covid ist, dass Covid noch deutlich tödlicher ist als die Influenza und dass es vor allen Dingen viel, viel länger dauert.
Divi-Präsident Christian Karagiannidis rechnet damit, dass die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen die Marke von 6.000 noch überschreiten wird.
Das ist die höchste Zahl, die wir wahrscheinlich jemals bei einer einzelnen Erkrankung in der deutschen Intensivmedizin gesehen haben.
Von daher gilt weiter: Kontakte reduzieren, Maske auf und auf den Impfstoff hoffen.
Wie tödlich ist das neue Coronavirus? Antworten von Volkert Wildermuth im Teil 2 unserer Reihe Vertrauter Feind.